Du wirst dich doch nur bloßstellen, wenn du es jetzt hier tust. Ach, jemand anderes macht das schon. Und viele, viele Ausreden haben wir und wir sind weg. Wir helfen nicht da, wo Gott es eigentlich möchte. Natürlich wollen wir helfen, aber mit den Worten von Paulus hier sozusagen, ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts Sehnlichster, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Dennoch können wir lernen, wirklich spontane Taten der Gnade und Großzügigkeit auszuüben. Aber das kostet etwas. Es kostet mir, es kostet uns etwas, diese Taten der Gnade wirklich zu tun. Und das ist Gehorsam. Lukas 9, danach wandte sich Jesus an alle, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich um sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Nun, Jesus tut etwas, was Jesus immer wieder macht. Er stellt ein Ziel auf. Und dieses Ziel ist meterweit hoch. Und das erreichen wir nie. Das werden wir nie ganz erreichen können. Nicht 24/7, nicht 365 Tage im Jahr. Das werden wir nicht erreichen. Und dann tun wir das, was wir Menschen so oft tun. Wir fangen an, uns zu vergleichen mit Menschen um uns herum. Wir sagen, Mensch, guck mal, der Paul da drüben. Der Paul kommt nur zweimal im Monat zum Gottesdienst, ich dreimal. Haha, ich bin besser. Der Paul gab 10 Euro, ich gab 20 Euro, ich bin besser. Und ich bin da besser und damit bin ich genug vor Gott. Weil wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wir verlieren aber etwas aus den Augen, nämlich wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen und sagen, jetzt bin ich gut genug. Sondern wir sollten uns mit Jesus vergleichen und merken, hohoho, wie weit habe ich noch zu gehen. Und da hilft mir tatsächlich immer wieder dieses Gedanke jetzt hier, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Denn dieses Prinzip gibt uns die Gelegenheit, Jesus neu nachzufolgen. Jetzt, sofort. Und wann auch immer wir merken, dass wir geistlich abdriften. Was würde Jesus jetzt tun wollen? Was soll ich jetzt hier machen? Nun, die erste Frage, die immer wieder aufkommt, ist, woher weiß ich, dass das Gottes Stimme ist? Woher weiß ich, dass das, was ich hier gehört habe, in meinem Herzen oder meinem Verstand wirklich Gottes Stimme ist? Also Gott redet schon zu uns. Psalm 95 sagt, denn er ist unser Volk, denn er ist unser Gott und wir das Volk, seine Weide und Schafe, seine Herde, wenn er heute doch auf seine Stimme hören wollt. Oder Johannes 10, der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen, ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe erkennen ihm schon an seine Stimme. Dann ruft der Hirte jeder mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Also wir Christen, wir haben diese Möglichkeit, Gottes Stimme wahrzunehmen. Und das können wir manchmal üben. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir Jesus mehr und mehr und besser kennenzulernen. Damit wir sehen können, was Jesus gesagt hat. Damit wir wissen, was Jesus getan hat. Damit wir sein Leben so intensiv wie möglich dann studieren, um Jesus ähnlicher zu werden. Und da ein geistliches Ohr zu entwickeln für seine Stimme. Aber wie möchte Gott zu uns reden? Natürlich durch seinen Heiligen Geist. Und manchmal gibt der Heilige Geist uns Erinnerungen. Erinnerung, du sollst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott vom ganzen Herzen, vom ganzen Sinne, mit deinem ganzen Verstand lieben. Manchmal gibt Gott uns auch Warnungen, du sollst nicht. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht klauen, du sollst nicht lügen. Aber manchmal gibt uns Gott auch besondere Anweisungen. Für mich sind diese Erinnerungen und auch diese Warnungen sogenannte Daueraufträge. Sei Jahrhunderte gültig. So spricht Gott auch meistens denn zu uns. Meistens erinnert er uns an etwas, was in Gottes Wort denn steht. Diese neue, diese besondere Anweisungen sind für mich wie neue Aufträge. Die sind nicht einzeln in der Bibel denn da genannt. Da steht nicht, Jason, teile dein drittes Cheeseburger mit jemandem in Luxemburg. Steht nicht drin. Aber Gott sagt uns oft zu einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes für jemand anders denn zu tun. Nun, das sind keine neuen Offenbarungen. Das ist nichts, was Gottes Wort widersprechen könnte. Oft sind es einfach alltägliche Dinge. Aber wie? Wie können wir mit Sicherheit sagen, dass jeder Eindruck, den ich habe, von Gott kommt? Tut mir leid, das geht nicht. Wir wollen Sicherheit haben, wir wollen 100% wissen, ja, das war Gott, und dann tue ich das. Aber dieses 10-Sekunden-Prinzip handelt nicht von dieses 100%ige Gewissheit. Es handelt davon, dass wir ziemlich sicher sind, dass dieser Eindruck von Gott kommt. Wir müssen nur glauben. Glauben, dass es etwas ist, was Jesus vielleicht selbst getan hätte, wenn er in deiner Situation wäre. So, übrigens, unser Sicherheitsbedürfnis ist manchmal der größte Feind vom Gehorsam. Jesus fordert uns immer wieder aus, ihm zu gehorchen, sein Wort zu gehorchen. Und dieses Sicherheitsdenken, was wir haben, hindert das so oft. Wenn wir aber Gott spontan und sofort gehorchen, übertrumpft die Liebe meistens auch die Logik. Also das nächste Mal, wenn wir einen Eindruck von Gott bekommen, etwas zu tun, was außerhalb von unserer Komfortzone liegt, dann halten wir bitte nach diesem Aber-Ausschau. Aber Gott, ich bin nicht Punkt, Punkt, Punkt. Aber Jesus, ich kann wirklich nicht Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Wort Aber ist so gefährlich. Stell mal vor, ja, Jesus, ich möchte dir gehorchen, aber. Ja, also damit schränken wir das schon ein, das geht nicht. Das ist ein echtes Gefahr in unserer Nachfolge mit Jesus, aber zu sagen. Eine kurze Warnung, dieses 10-Sekunden-Prinzip hat nichts damit zu tun, mit großen Entscheidungen. Wen werde ich heiraten? Also, ich habe 10 Sekunden, mich zu entscheiden. Nein! Welchen Job werde ich annehmen? Wie werde ich investieren? Wie erziehe ich meine Kinder und so weiter? Nein, da habt ihr es nicht verstanden. Es geht wirklich darum, Taten der Großzügigkeit, Taten der Gnade spontan im Namen Jesus zu tun. Im Alltag. Täglicher Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich möchte einfach sagen dazu Basisgehorsam. Epheser 4 drückt es so aus. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weit zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und einen neuen Mensch anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Manche Menschen warten so nach einem Zeichen. Ja, ich werde diese Person was schenken, wenn das oder das passiert. Es gab die Möglichkeit, es gab die Geschichte damals in den Vereinigten Staaten, da saß jemand im Bus, ganz alleine, ganz hinten, da kommt noch jemand dazu. Und da hat Gott in das Herz von diesem Mensch gesprochen und sagt, fang einfach ein Gespräch mit dieser Person an. Mehr nicht. Fang einfach ein Gespräch an. Okay, Herr, wenn diese Person direkt im Bus neben mir sitzt, dann werde ich es tun. Also ganze Sitzplätze waren leer. Und was tut diese Person? Setze ich direkt neben der Person hin. Okay, Herr, ich werde das Gespräch anfangen, wenn die nächste Person reinkommt, grüne Haare hat. Ihr versteht das, ja? Man stellt immer wieder bei Gott so diese Hürden. Ja, ich tue es, aber. Aber das und das muss geschehen. Darum geht es hier nicht. Wenn wir auf ein großes, dramatisches Wunder, Zeichen warten, dann ist das nicht mehr Gehorsam. Gehorsam ist einfach diesen Schritt im Glauben zu tun. Epheser 2 sagt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ein tolles Zitat habe ich einmal gelesen. Gott braucht unsere Mithilfe nicht. Aber er erwartet unsere Mithilfe bei allem. Gott ist nicht auf uns wirklich angewiesen. Und dennoch möchte uns gebrauchen in allem, was er in diese Gemeinde, in diese Welt, durch diese Gemeinde tut. Noch ein Gedanke. Der Charakter eines Menschen wird weniger von großen, dramatischen Entscheidungen geprägt, als von dem Einfluss der tausenden gehorsame kleine Taten insgesamt. Wer bist du? Bist du das, weil du einmal eine Entscheidung getroffen hast oder weil du jeden Tag gewisse Entscheidungen triffst? Unsere Gewohnheiten, unsere Routinen machen uns zu dem, was wir sind. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir gute Gewohnheiten des Gehorsams entwickeln. 1. Timotheus sagt, nütze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat ein gewisses Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Wir müssen erst im Kleinen treu sein, bevor Gott uns noch Größeres anvertraut. Lukas 15. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Im Grunde geht es hier darum, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Nun, wer ist denn mein Nächster? Die Frage hat Jesus in Lukas 10 auch beantwortet, bei dem Gleichnis von barmherziger Samariter. Dieser Samariter kannte wahrscheinlich der verletzte Mann gar nicht. Und dennoch war er so mitfühlend in dem Moment, diesem Mann zu helfen und hinzubringen und sogar auch dafür zu bezahlen, dass der Wirt auch auf ihn achtete. Es hat ihm etwas gekostet. Hin und wieder ausgenutzt zu werden, ist das Berufsrisiko eines Dieners Christi. Hin und wieder ausgenutzt zu werden, ist unser Berufsrisiko als Christen. Ist so. Immer wieder, wo wir helfen, werden Leute das ausnutzen. Lukas 6 sagt es anders. Betet für das Glück deren, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann haltet ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gibt, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zurückzubekommen. Behandle den anderen, so wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Schwierig. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, Jesus setzt diesen Messlatte so oben, so weit, dass wir es nicht erreichen können. Und dennoch dürfen wir uns da anstrengen, das möglichst nahe zu kommen und nicht uns mit anderen zu vergleichen, zu sagen, oh Mensch, besser bin ich schon als den oder der. Den Nächsten zu lieben bedeutet, freundlich und großzügig gegenüber Menschen zu sein, die man vielleicht gar nicht mag. Matthäus 25. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes ererben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr gab mir zu trinken, ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen, ich war nackt und ihr habt mich gekleidet, ich war krank und ihr habt mich gepflegt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meinen Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Menschen, die wir durch spontane Taten der Großzügigkeit begegnen, im Grunde geht es darum, dass wir Jesus zeigen. Zwei Gedanken zum Schluss. Wie werden wir Christen in der Welt wahrgenommen? Es gibt ein wunderbares Zitat. Damals hat ein Nicht-Christ, einen römischen Kaiser, die Christen damals beschrieben. Und diesen finde ich so toll. Sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht. Die Waisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nichts hat. Wenn sie einen Fremdling sehen, führen sie ihn in ihre Wohnung und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht nur Brüder, dem Leibe nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. Wie würde die Welt uns als Christen beschreiben? Wahrscheinlich so noch nicht. Aber wir Christen könnten so viel mehr Gutes in dieser Welt tun, wenn wir nur bereit wären, dieses Flüstern Gottes wahrzunehmen, zu gehorchen und nicht tausende Ausreden zu haben, wie ich leider manchmal das so habe. Nun, wie wachsen wir charakterlich? Wie wachsen wir geistlich? Viele Leute profitieren mehr davon, von diesen 10 Sekunden Ja zu Jesus zu sagen, ich tue das, was du gesagt hast, als durch vieles, vieles anderen. Das 10-Sekunden-Prinzip, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte, und entscheide dich sofort dafür, innerhalb am besten der nächsten 10 Sekunden, bevor du es dir wieder anders überlegst. Zum Schluss, Philipper 2. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf anderen zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für den anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Dienen, helfen, tun einfach das Nächste, was Jesus in diesem Moment getan hätte, bevor wir uns das ausreden können. Ich habe so einen Gebetsvorschlag mitgebracht. Ich möchte einfach mal das so vorlesen, als Gebet für uns. Herr, mindestens in den nächsten 30, 40, 50 Tagen möchte ich wirklich so treu nach diesem Prinzip leben, wie es mir möglich ist. Ich möchte dabei dir die Ehre geben und anderen segnen, wenn ich dir auf spartane und großzügige Weise gehorche. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, mich mit Weisheit, Gelegenheiten und Mut zu beschenken, damit ich meinen Glauben auch beherzt und ansprechend ausleben kann. Ich brauche dabei deine Hilfe. Danke, dass du mir vergibst, wenn ich versage. Vielleicht hat dieses Gebet etwas auch für dich dabei, wo wir lernen, ganz neu einfach diese Innigkeit mit Gott zu leben. Ich habe am Anfang gesagt, es ist so wichtig, auch wirklich Jesus zu kennen, um seine Stimme besser wahrzunehmen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, auch dann das Evangelium, vielleicht vom Lukas, zu lesen. Denn wenn es ist dein Ziel, mehr von Jesus zu gehorchen, mehr von ihm zu hören, dann ist es der beste Ausgangspunkt, wenn du liest, genau was er getan hat. Lukas hat 24 Kapitel und da hast du einen Monat Zeit, sie vielleicht mal durchzulesen. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, gehorche mutig Jesus in der Begegnung, in den Momenten, wo Gott zu dir spricht. Immer wieder habe ich einfach mal von Gott dieses Impuls, rufe da an oder sprich diese Person an oder tu jenes. Und wenn ich 50% das mache, bin ich glücklich. Vielleicht nicht 60, 70, 80 noch nicht. Aber da möchte ich mehr und mehr diesen Mut haben. Und ich ermutige euch auch, das denn zu tun. Und vielleicht wird dieses 10-Sekunden-Prinzip euch dazu ermutigen und helfen, das zu tun. Dankeschön. Amen.